Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 9 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick Lohmeier.
Hallo! Hallo. Freue mich, hier zu sein. Ja. Glaubt ja gar nicht, wie viel Zeit vergeht zwischen den Aufnahmen unserer einzelnen Episoden. Und man glaubt es nicht und wir verraten es natürlich auch nicht.
Ein Geheimnis.
Umso gespannter bin ich, was heute passiert. Denn wir haben ein bisschen geschummelt, oder?
Ja, wir mussten aus Ermangelung meiner J-Filme I und J ein bisschen zusammenlegen. Also die heutige Episode ist I und J.
Ja, das geht allein auf deine Kappe, Michael, wollte ich nur sagen.
Genau. Ja, ich weiß. Aber ich hab gehört, Patrick, dass du, glaube ich, dann was mit J hättest.
Später. Ja, natürlich. Klar.
Aber zuerst kommt das I.
Zuerst kommt das I. Dann schieß mal los. Ich bin super gespannt.
Ja, ich rede heute von Infernal Affairs, den 2002er Hongkong-Film. Ich lese mal vor, um was es geht. Zwei Freunde werden gemeinsam auf der Polizeiakademie ausgebildet. Einer von ihnen wird vorzeitig abberufen, um als Spitzel in den Triaden eingeschleust zu werden, während der andere, der seinerseits ein Triadenspitzel ist, im Dezernat für organisiertes Verbrechen Karriere macht. Jahre später treffen sie beruflich aufeinander. Ihr Auftrag lautet, den jeweiligen Spitzel der Gegenseite zu enttarnen. Hervorragend besetzt und inszeniert liefert der komplex strukturierte Thriller außergewöhnliches Suspense-Kino, fasziniert aber nicht minder als Charakterstudie, die unter der Oberfläche elementare Themen wie die Faszination des Bösen, Versuchung, Schuld und Sühne sowie die Relativität des Unrechtsbewusstseins reflektiert.
Ja, das macht schon Lust.
Genau, das war wie immer aus dem Lexikon des internationalen Films. Vielleicht hat jetzt ein ergebener Zuhörer jetzt den Geistesblitz und denkt sich, hey, Moment, das ist doch die gleiche Story wie aus The Departed. Mhm. Da hat er vollkommen recht, nämlich Departed ist sogar ein Remake von Infernal Affairs. Man glaubt es kaum. Ja. Martin Scorsese jetzt gerade wieder in aller Munde mit The Irishman. Und er hat sich einfach da auch einen sauguten Film rausgesucht. Also damals, als Infernal Affairs rausgekommen ist, das hat Wellen geschlagen, ja auch bis hierher. Weil jeder hat gesagt, das ist der Hongkong-Film, das ist sowas von super. Mhm. Er hat ja auch mehrere Hongkong-Preise gewonnen. Ist in der IMDb immer noch als einer der besten Filme aller Zeiten auf Platz 246.
Oh, okay.
Ja, habe ich gerade noch hier geguckt.
Aus welchem Jahr ist denn Infernal Affairs?
2002.
Mhm, okay.
Genau, und er hat ja da zig Preise gewonnen. Bester Film, beste Regie, bester Schauspieler mit Tony Leung, bester Nebendarsteller mit Anthony Wong, bestes Screenplay, bester Schnitt und so weiter. Und ja, ich finde diesen Film, ich fand ihn damals total toll. Und war danach total enttäuscht vom Remake von Scorsese. Weil, und das ist nämlich auch das Positive jetzt an dem Hongkong-Film, der Film dauert halt nur knapp 90 Minuten.
Ja.
Und Martin Scorsese braucht für dieselbe Story 150 Minuten. Mhm. Und das Schöne hier an Infernal Affairs ist, der Film ist so auf den Punkt, da ist kein Gramm Fett dran, da ist, jede Szene hat Sinn, da gibt es keinen aufgeblasenen Mark Wahlberg-Charakter, der keine Rolle spielt oder diese One-Man-Show von Jack Nicholson, die bei The Departed war, das findet mich hier alles nicht, hier ist alles wirklich auf den Punkt, die Regie ist auf dem Punkt, der Spannungsbogen ist auf dem Punkt, die Schauspieler sind auf dem Punkt, auch ihre Charaktere, da gibt es keine großen Nebenstories oder Charakterentwicklung. Der Film etabliert dieses Szenario, was ich eigentlich gerade vorgelesen habe, innerhalb von den ersten 8 Minuten. Und mit simpler Rückblende. Und wer dann eigentlich mehr wissen will über die Charaktere, da hat ja dann Regisseur Andrew Lau und Alan Mack haben ja dann noch zwei weitere Teile gedreht. Eben Infernal Affairs 2 ist ja dann wirklich die Jugendzeit dieser beiden. Und der dritte Teil, ich glaube, der spielt kurz dann nach den Vorkommnissen des ersten.
Ich meine auch, ja, tatsächlich. Also, kurz danach. Man sollte ja nicht zu viel verraten. Das ist ja auch, glaube ich, unsere Agenda, hier Filmempfehlungen zu geben, ohne alles kaputt zu spoilern. Aber der Film, also das Original geht nicht in einer Art und Weise aus, genauso wie The Departed, die sich für ein Sequel anbietet. Also zumindest nicht, wenn man das Sequel mit denselben Stars besetzen will. Also hat man dann einfach zum Kunstgriff des Prequels gegriffen, um zu sagen, okay, jetzt
Ja, genau. Also die Teil 2 und 3, die sind jetzt keine schlechten Filme. Ich fand die eigentlich auch sehenswert. Ich habe den dritten so ein bisschen als schlechteren von diesen dreien in Erinnerung. Auf jeden Fall hier Infernal Affairs Teil 1 ist wirklich, ja, spitze. Andy Lau spielt eben diesen von den Triaden eingeschmuggelten in die Polizeistation, in das Department, und Tony Leung spielt eben den von der Polizei bei den Triaden eingeschleusten. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, man weiß, wer die beiden sind. Sie spielen ihre Rollen, da gibt es keine große Charakterweiterführung. Aber man merkt ihnen durch ihr Mimenspiel und durch ihre Blicke auch immer an, was sie denken. Das ist also auch ein tolles, cooles Beispiel für Show, Don't Tell. Ja, wie gesagt, bei The Departed ist es halt leider oft etwas anders. Und so, naja, empfehle ich jedem. Toller Hongkong-Film, super, super spannend. Ein toller Spannungsbogen. Und lasst euch überraschen. Lasst euch drauf ein, lasst euch überraschen. Ein toller Cop-Thriller, weil mehr verraten kann ich nicht. Also eben die Story ist in der Zusammenfassung des Lexikons des internationalen Films brillant auch zusammengefasst. Genau, das ist der Film. Und mehr mag ich da gar nicht
verraten. Ich habe natürlich auch gerade totalen Käse erzählt. Also ich habe noch was Schlimmeres getan, als nichts zu raten. Ich habe auch noch vollkommen Quatschen erzählt. Also ich glaube, Tony Leung und Andy Lau spielen gar nicht mehr mit bis zum dritten Teil. Wobei ich, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, die wurden zeitgleich gedreht. Also war einfach schon ein Riesenhit, glaube ich, der erste Film. So, dass man irgendwie, glaube ich, relativ heiß drauf war, da auch sofort Sequels nachzulegen.
Ja, genau. Der zweite Teil war dann gleich 2003. Mhm.
Und ich glaube, der dritte auch, ehrlich gesagt.
Stimmt, ja, die sind beide 2003.
Ja.
Stimmt, stimmt. Und Teil, ich lese hier gerade quer, eben Infernal Affairs 3 spielt ein paar Monate nach den Vorkommnissen des ersten Teils.
Ja.
Aber Tony Leung und Andy Lau spielen, haben darin Credit. Also sie spielen mit.
Ja, sie spielen auf jeden Fall mit. Ich wollte jetzt aber bloß nichts verraten über die Figur, die stirbt, aber ja. Man sollte sich nicht die Credits ansehen, wenn man da vollkommen unbefleckt sein möchte. Vielleicht sollte man einfach, wenn man, wie ich, einen Film, beziehungsweise eine ganze Trilogie von Filmen nicht mehr adäquat im Kopf hat, die Klappe halten. Verdammt. So oder so, ich stimme dir zu, ist ein toller Film. Hast du sowas wie eine Lieblingsszene?
Ja, das, also gerade so diese erste, da gibt es so einen ersten, so einen Drogenübergabe, wo eben das erste Mal Andy Lau und Tony Leung da gegeneinander arbeiten. Der eine versucht, den anderen auszutricksen, und Andy Lau in der Polizei mit Polizeitaktiken den anderen, und das ist eine tolle Szene, die ist super montiert, Spannung ist hoch und hat auch die ein oder andere Überraschung auch schon da im Petto. Saugut, macht Spaß. Cool. Und eben hochkarätig besetzt.
Ja, cooler Film.
Ja. So, wir gehen jetzt über zum J.
Ja, ich bin ein bisschen, wie gesagt, ich bin tatsächlich ein bisschen authentisch traurig drum, weil ich habe eine Menge I-Filme, die ich auch gerne untergebracht hätte, aber ich dachte, naja, wir können jetzt nicht diese Episode so ins Land ziehen lassen, ohne einen J-Film zu erwähnen, nur um dann zugeballert zu werden mit E-Mails, vermutlich von Hörerinnen und Hörern, die sagen, wie könnt ihr nur diesen Buchstaben komplett vergessen, weil ich hätte mir auch schon so notiert vor I, in Seminoid von Norman J. Warren zum Beispiel, und Die Insel von Kim Ki-duk, weil es eben beides I-Filme sind, die ich kürzlich wiedergesehen hatte und kürzlich auch wieder festgestellt habe, wie sehr ich beide Filme liebe. Aber es muss eben J-Film her, da gibt es auch so einige. Aber ich habe mich für jede Menge Kohle entschieden. Den zweiten Teil aus Adolf Winkelmanns Ruhrpott-Trilogie. Nach Die Abfahrer, der Ende der 70er rauskam, ich glaube 78 oder 79, und vor Nordkurve, der einige Jahre später rauskam und qualitativ nicht so mithalten kann mit den ersten beiden Teilen. Aber jede Menge Kohle und eben der Vorläufer, Die Abfahrer, die sind schon, das sind für mich moderne Klassiker des Milieufilms. Beide in der Hauptrolle, also in jede Menge Kohle noch viel mehr als in Die Abfahrer, mit Detlef Quandt, Delle Quandt besetzt, einem echten Ruhrpott-Original, der auch sonst außer jetzt so die Zusammenarbeit mit Adolf Winkelmann nichts gemacht hat in seiner Karriere, also tatsächlich nur hier auftaucht und vielleicht mal irgendwie als Statist in einem dritten Film, dann, ich glaube, nach Mallorca oder Ibiza gezogen ist und in relativ jungem Alter gestorben ist unter ungeklärten Umständen, also tragische Figur, aber hier ganz wunderbar besetzt die Hauptrolle. Und ich lese mal kurz hier den Eintrag im Lexikon des internationalen Films vor. Bin ganz glücklich, dass ich das kann, weil die letzten Male hatte ich ja nicht so viel Glück. Aber jede Menge Kohle wird erstmal hier empfohlen ab 14 Jahren, was ich nett finde, also weil die FSK-Freigabe ist ab 6 und ja, pädagogisches Urteil ab 14, ich würde dem zustimmen. Ich glaube nicht, dass jemand so den lakonischen Humor und Schmerz des Films wirklich erfassen kann mit 6 Jahren. Aber na gut. Das Lexikon sagt, ein junger Bergmann, der vor Ort schlapp gemacht hat, steigt gemeinsam mit einem Mädchen aus dem Alltagstrott aus. Vorher jedoch besorgt er sich Geld, um mit seiner Bank und eine Säge, um in seiner alten Wohnung abzurechnen. Technisch aufwendige, ironische Darstellung der Ruhrgebietsgesellschaft von Winkelmann, Die Abfahrer, mit überlegter Komik inszeniert. Ja, durchaus positiv.
Okay. Klingt kurz und knackig.
Ja, ist auch relativ kurz und knackig. Also kein Film, den man aufgrund der treibenden Handlungen anguckt. Also wirklich ein gutes Gegenstück auch jetzt hier nochmal zu Infernal Affairs. Deswegen passen die Filme auch, glaube ich, gut zusammen, weil es ein schönes Kontrastprogramm bietet. Ich glaube, Infernal Affairs ist eben auch sehr plotgetrieben. Also das hat einfach so eine wirklich straffe Dramaturgie. Du hast ja vorhin auch sehr schon gesagt, da ist kein Gramm Fett am Drehbuch. Das ist einfach treiben, treiben, treiben. Mhm. Und jede Menge Kohle ist so das ziemliche Gegenstück dazu. Das ist eben sehr behäbig, lakonisch in seiner Erzählweise. Ist auch sehr, sehr episodisch. Nicht so episodisch wie der Vorgängerfilm. Die Abfahrer erzählt schon eine durchaus nachvollziehbare Geschichte und zeigt eine charakterliche Entwicklung eben dieser Hauptfigur, Katlewski. Er wird hauptsächlich mit seinem Nachnamen angesprochen und seiner neuen Partnerin, Freundin Uli, auch im Gespiel von Uli Heuke. Überhaupt tragen in Winkelmann-Filmen oft die Figuren, die Namen der Schauspieler, die sie spielen. Und ja, Katlewski ist eben an dem quasi erkrankt oder von dem niedergeschmettert, was man heute so landläufig als Burnout bezeichnen würde. Er ist einfach durch. Er hat eine scheiß Ehe, einen scheiß Job, alles ist scheiße. Er wandert einfach 10 Tage ziellos durch die Gegend und schlägt dann in dieser WG auf, in dieser Wohnung, in der diese junge Frau zur Untermiete wohnt und nistet sich eben dort ein und fängt dann an, mit ihrer Unterstützung so sein Leben wieder auf die Kette zu kriegen. Und das Ganze so innerhalb, also im Kontext dieses Zeitkolorits, also dieser wunderbaren Atmosphäre, die eben so der Ruhrpott anno frühe 80er an sich hatte, auch wirklich schön mit dem tollen Soundtrack, sehr schön vertont, auch diese sehr authentisch wirkenden Figuren, bei denen man oft einfach auch vergisst, dass da eben Schauspieler sind, die vor der Kamera stehen und nach dem Skript arbeiten. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Die Abfahrer, Winkelmanns Vorgängerfilm mit einem ähnlichen Thema, war, glaube ich, noch mehr improvisiert als dieser Film. Es ist, und wie gesagt, auch noch mehr episodenhaft. Hier haben wir eher eine konventionelle Spielfilmhandlung, aber tut nicht weh. Das schadet also, dem Film auch nicht. Also er bewahrt sich trotzdem seine Authentizität.
Also von Winkelmann, der sagt mir echt gar nicht. Kann ich mir das so vorstellen wie Seidel? Wie
Seidel? Ja, Seidel ist ja dann doch nochmal jemand, ich glaube, dessen Schwerpunkt schon so auf der Satire liegt, auf dem politischen Kommentar, auf dem gesellschaftspolitischen Kommentar. Und ich glaube, Winkelmann geht es gar nicht so sehr darum. Ich glaube, Winkelmann geht es eher darum, einfach einen Zeitgeist zu erfassen und diesen quasi zu konservieren in filmischer Form, ohne ihn jetzt groß zu kommentieren. Er enthält sich auch, glaube ich, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, eines Urteils über seine Figuren, während Seidel ja schon immer sehr stark kommentiert und eine durchaus eindeutige politische Agenda verfolgt in den meisten seiner Filme. Aber hier, nee, das ist, glaube ich, schon so eher, nee, ist was anderes. Ist ein Milieufilm, ist ein Gammlerfilm. Ich mag das Wort eigentlich. Also es lief mal eine Retrospektive im Arsenal-Kino hier. Das ist im Zeughaus, das Kino in Berlin. Wunderschönes Kino, wunderschönes Retrospektiven-Kino. Die hieß auch, glaube ich, der deutsche Gammlerfilm. Und ich finde, da passt das eigentlich gut rein, weil im Grunde erzählt mir der Film ganz, ganz wenig. Er hat schon eine Handlung, eine ganz rudimentäre, aber eigentlich ist er nur dazu da, um Leuten dabei zuzugucken, wie sie so ihren Alltag bezwingen, möchte ich mal sagen, weil sie wirklich nicht gesegnet sind mit sehr viel Glück, mit sehr viel Wohlstand, auch wirklich nicht gesegnet sind mit sehr viel Intelligenz und trotzdem irgendwie zurande kommen und trotzdem glücklich sind. Und das ist eben ganz schlicht, inhaltlich, dramaturgisch, aber gepaart mit der wirklich ganz tollen Technik. Der Film ist in Scope gedreht, er war damals, glaube ich, hat für eine Menge Aufsehen gesorgt, weil er der erste Film ist, der außerhalb eines Studios mit Dolby Stereo Originalton gedreht wurde, also tatsächlich am Set aufgenommenen Stereoton. Da hat er auch, glaube ich, die Zeit damals kommentiert, Adolf Winkelmann gelingt das, was nicht mal Michael Cimino gelang mit The Deer Hunter, weil er hatte das, Cimino hat das 1 Jahre zuvor auch versucht und war daran gescheitert, hat dann nachsynchronisiert. Oder das Szenen im Studio nachdrehen lassen.
Coole Anekdote.
Ja, finde ich 81. super. Ja, Respekt. Das war schon eine tolle Sache. Und ja, für mich reiht sich eben jede Menge Kohle ein in die großen Klassiker dieses Gammlerfilms oder Milieufilms, wie jetzt Aufforderung zum Tanz oder Theo gegen den Rest der Welt, also überhaupt Peter Bringmann-Filme oder Rocker von Klaus Lemke oder Roger Fritz-Filme, Ulrich Schamoni-Filme. Also wer auf diese Art von Kino steht, jede Menge Kohle, das ist eine echte Empfehlung.
Ja, aber ich glaube, da sowas bin ich, glaube ich, raus.
Ja, ist okay. Muss ich auch, man kann sich auch daran tasten, ehrlich gesagt. Wobei, ich glaube, wenn man einen Winkelmann-Film nicht mag, dann werden einem die meisten nicht gefallen, auch weil er eben oft mit demselben Cast arbeitet. Zum Beispiel hier auch Hermann Laus und Tana Shanzara, die auch schon die Abfahrer zu sehen waren, die hier die Eltern spielen, das Ehepaar, das die Wohnung da vermietet an die beiden Gammler, an Uli und Katleski, die sind eben auch schon in die Abfahrer zu sehen und taucht auch in späteren Winkelmann-Produktionen auf. Das sind alles, die Filme sind alle sehr ähnlich. Ja.
Da, ist da bei dir auch eine Lieblingsszene mit dabei? Ist das schwer?
Ja, die ist zum Teil im Trailer enthalten und vielleicht jetzt auch ein bisschen schlicht, das zu beantworten, wenn man den Film kennt. Aber tatsächlich, es kommt der Tag, da will die Säge sägen. Das ist so ein geflügeltes Wort, was auch im Trailer Einzug findet und tatsächlich auch so ein Leitmotiv ist des Films, nämlich dass Katleski unbedingt diese Kettensäge haben will, weil dann kann er Sachen auseinandernehmen und tatsächlich auch so sein großer Ehrgeiz, nicht nur irgendwie sein Leben auf die Reihe zu bekommen und sich von seiner aus seiner gescheiterten Ehe oder aus seinem gescheiterten Beruf zu lösen, sondern eben diese Kettensäge zu besitzen. Und es ist eine, ich verrate hoffentlich nicht so viele, schöner Moment, wenn er sie dann hat und anfängt hier Möbelstücke zu zerlegen und sich einfach so seines Lebens freut über dieses Ding, was er da in der Hand hat. Also auch wieder schönes Gegenstück zu sowas wie Texas Kettensägen-Massaker, wo Menschen einfach nur böse Dinge tun mit Kettensägen. Einfach schön zu sehen, diesen liebenswerten Gammler, der sagt, ja, eine Kettensäge und dann endlich frohen Mutes Sachen zerlegen kann.
So, aber da muss ich jetzt lachen, das ist so ein bisschen Lokalkolorit hier bei uns hier im Süden. Bei uns gibt es so eine lokale Band, die hat ein Lied gemacht über die Bohrmaschine. Da ging es auch um einen Typen, der eine Bohrmaschine gekauft hat, dann alles bohrt, den Teppich an den Boden hinschraubt und so weiter. Das erinnert mich da gerade auch dran.
Ja, ist vielleicht auch so. Ist vielleicht auch so. Vielleicht muss man im Ruhrpott sein oder irgendwo in der bayerischen Provinz. Hey. Ich weiß, da bist du nicht.
Okay. Ja. I und J abgehakt. Dann geht's dann nächste Woche weiter mit dem K. Nur dem K.
Richtig. Ich freue mich.
Ich mich auch. Bis dann.
Ciao.